So ein Riesenbär ist da der Paul anscheinend ja gar nicht. Der Kapitalmarkt war darauf eingestimmt, dass dass die Fed extrem hawkisch ist.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Wenn man das anschaut, dann haben in den letzten Tagen sehr viele Direktoren aus der Fed-Direktorenrunde sehr, sehr aggressive Meldungen losgelassen. Sie haben angekündigt, dass möglicherweise 4 Zinshebungen heuer in diesem Jahr kommen, haben angefangen laut zu diskutieren, der Ballmer an allererster Stelle, haben angefangen zu diskutieren, dass möglicherweise sogar die Bilanz in diesem Jahr gesenkt wird. Also der Markt war darauf eingestimmt, dass es ganz, ganz radikal wird und die Bremsung von der Notenbank sehr radikal kommen wird. Nachdem sie lang geschlafen haben, steigen sie jetzt voll in alle Bremsen hinein. Und dann kam der Paul gestern, und das ist eigentlich die offizielle Seite. Wenn der Paul kommt und er was sagt, das ist das, was offiziell zählt. Und das, was alle anderen sagen, da kann ja immer gesagt werden, naja, das ist ja nicht der Paul gewesen. Die anderen denken halt laut nach. Und dieses Spiel spielt die Fed schon in den letzten Jahren immer wieder, dass vor den offiziellen Meldungen von Jay Powell die Direktoren aus dem Direktorium rausgehen und einige Granaten loslassen, die dann der Kapitalmarkt verarbeitet, und dann kommt der Jay Powell. Und dann kommt ein Aufatmen, so wie auch gestern, wo alle gesagt haben, naja, der Powell kommt ja gar nicht als Monster daher, er meint es ja gut mit uns. Und er hat 2 wesentliche Sachen gesagt. Die eine Geschichte ist, dass endlich jetzt hoffentlich die Kapitalmarktteilnehmer kapieren und verstehen, dass die vergangenen 2 Jahre als Zeit einmal vorbei sind. Das heißt, die Normalisierung führt dazu, dass die massive Unterstützung liquiditätsseitig von den Notenbanken zurückgefahren wird. So, das braucht der Markt einmal nicht. Da waren 2 Jahre lang alle möglichen Regelwerke außer Kraft gesetzt. Das muss man langsam jetzt einmal kapieren. Es wird also nicht diskutiert, dass die Liquiditätsunterstützung jetzt mit März ausläuft. Es wird auch nicht mehr diskutiert, dass es zu Zinshebungen kommen dürfte, wahrscheinlich schon im März. Ob es dann aber 4 werden, das ist schon ein Punkt, worüber man nicht mehr diskutieren kann. Und, was ganz wichtig ist mit der Bilanz im Zusammenhang, hat der Paul gestern, und ich habe diesen Satz rausgenommen, etwas ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, ab einem gewissen Punkt könnten wir unter Umständen möglicherweise in diesem Jahr damit beginnen. Aber da steckt auch drinnen, dass ab einem gewissen Punkt könnten wir möglicherweise unter Umständen auch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr damit beginnen. Das ist noch gar nicht fixiert. Es ist zwar natürlich der Gedanke schon da, es wird diskutiert, aber dass das fix wäre, das ist es nicht. Und dann war die zweite Aussage, die wichtig war. Wir sind auf einem sehr langen Weg zurück zur Normalität. Und damit signalisiert er auch, dass es zwar natürlich immer wieder von den Notenbanken hier, von der Fed, Reaktionen geben wird, aber dass das ein Fahren auf Sicht ist. Und immer wenn der Powell auftritt in den letzten Wochen und Monaten, habe ich persönlich zumindest das Gefühl, dass er damit den Markt auch signalisiert, und es gibt einige Teilnehmer, die sagen, es beruhigt, dass an der Spitze der amerikanischen Fed anscheinend offensichtlich nicht jemand sitzt, der nach Stimmungslage und von medialer Treibjagd getrieben entscheidet, sondern er signalisiert, dass er sehr durchdacht, sehr fundiert, sehr bedacht mit den Themen umgeht und vorsichtig agiert. Warum? Naja, der amerikanische Markt ist wirtschaftlich, also die amerikanische Wirtschaft ist viel, viel stärker mit dem Kapitalmarkt, mit der Börse verflochten. Macht er da irgendwelche Fehler, gibt es viel, viel schnellere Reaktionen von der Börsenseite und das schlägt dann natürlich auch in der Wirtschaftssituation sofort durch. Das ist, wenn man so haben will, schlecht für die Wirtschaft, weil die Wirtschaft damit empfindlicher ist, aber gut für die Anleger, für die Privatpersonen, für die Investoren. In Europa haben wir eine ganz andere Situation. Hier kann sowohl in Österreich als auch in vielen, vielen anderen europäischen Ländern könnten die Aufsichtsbehörden oder auch die Politik alles Mögliche sagen, was kapitalmarktrelevant ist und die Märkte könnten darauf reagieren, kollabieren, in die Knie gehen. Das betrifft die Wirtschaft kaum, ist aber schlecht für die Privatanleger, weil sie nicht mit dabei sind, weil hier nicht so hohe Investitionsquoten direkt in der Wirtschaft vorliegen wie im amerikanischen Markt. Und das ist auch der Grund, weil mich immer wieder die Frage erreicht, warum rede ich so viel über den amerikanischen Markt, über den globalen Markt und nicht über Österreich oder nicht über Europa. Über Europa können wir reden, aber Österreich ist mir persönlich rein, wenn ich mir die Themen anschaue, die Dimensionen, die Liquidität, die Größenordnungen, die Dimensionen, zu klein. Wir haben in Österreich sensationelle Unternehmen, gar keine Frage, aber wir sehen, dass nicht hier der österreichische Kapitalmarkt die Richtungen und die Entwicklungen des globalen Marktes vorgibt und entwickelt, sondern eher umgekehrt ist. Und es gibt immer wieder kleinere einzelne Länder und Nischenmärkte, in denen unterschiedliche Bereiche und Werte sich anders entwickeln als der globale Markt gerade. Das kann sein, weil etwas zu schmal ist, wenig Liquidität, da werden Kurse nach oben gekauft, genauso werden einmal Kurse nach unten geprügelt, weil eben der Markt zu eng ist, zu schmal ist. Also wenn jemand mit Nischenthemen sich beschäftigt, naja, wird er hoffentlich einen Berater finden oder auch Podcasts finden, wo darüber gesprochen wird, dann muss er sich das anhören. Ich versuche hier eher deswegen die globalen und die großen liquiden Märkte zu beleuchten, weil dort aus vielen Blickwinkeln, ob das jetzt die Transparenz ist oder andere Themen sind und die Validität der Zahlen, ganz andere Größenordnungen vorhanden sind und somit für einen Privatanleger aus meiner Sicht nicht nur die Chancen ideal sind, sein sollten, wo er anlegt, sondern ganz klar auch die Liquidität notwendig ist, um dann, wenn er tatsächlich aussteigen will, auch raus zu können und nicht davon abhängig zu sein, ob jetzt gerade zufälligerweise Käufer da sind im Markt, die ihn dann rauskaufen oder nicht. Eine Geschichte hat sich gestern noch ergeben, so in Gesprächen ist mir das hängen geblieben und das war auch eine gute Aussage, dass dieser Begriff, den bis jetzt die Fed speziell für Inflation verwendet hat, nämlich transitory, übergangsweise, dieser Begriff reitet jetzt einen nächsten Gaul. Das heißt, dieser Begriff hat die Pferde gewechselt. Der Kapitalmarkt schiebt im Moment auf Omikron diesen Ausdruck. Man sieht ganz klar, dass egal welche Meldungen kommen, dass da und dort, speziell auch in China, die nächsten Lockdowns kommen für große Millionenstädte, der Kapitalmarkt derzeit Omikron und die ganzen Maßnahmen als transitory verbucht und sagt, ja, ist klar, wir behandeln es. Es gibt jetzt spätestens im März, kam gestern auch die Meldung, gibt es die neuen angepassten Impfstoffe gegen Omikron von BioNTech. Damit werden dann die übergangsweise aufgetauchten Probleme, dass die Schutzwirkung selbst bei den Geimpften nicht so gut war, wird das auch wieder gelöst werden. Also spätestens ab April ist dieser Druck auch wieder weg. Und ich bin kein Virologe und die ganze Thematik und Diskussion, die es da rundherum gibt, ist mir persönlich ganz klar, insofern egal, weil ich sehe, dass da sehr viele nicht nachvollziehbare Verschwörungsthemen immer wieder mitschwimmen. Der Kapitalmarkt an sich behandelt diese Thematik als eine Übergangssituation und verbucht es auch damit so und schaut hindurch und geht weiter. Und somit kommen viele Faktoren, die diesen Druck aus der Inflation auch laufend rausnehmen. Ganz aktuell auch die Zahlen in China zeigen auf, dass dieser Inflationsdruck, diese Dynamik, wie die Inflation bis jetzt angestiegen ist, deutlich zurückgegangen ist. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass der weitere Anstieg von 2,3% noch im November jetzt im Dezember auf 1,5% zurückgefallen ist. Und es gibt einige Faktoren, die eher sogar deflationäre Tendenzen aufzeigen könnten und gegen diese sich entwickelte Inflation wirken. Und damit ist die ganze Geschichte noch nicht ganz zu Ende und es ist auch nicht fix und garantiert, dass wir jetzt weiter Richtung Hyperinflation galoppieren, was ja immer wieder in einigen Schauergeschichten und Crash-Propheten-Newslettern erscheint. Das ist also eine Thematik, die so nicht stimmt. In vielen Regionen werden die Staatsausgaben sinken. Nachdem die Normalisierung kommt, brauchen die Staaten und die Zentralbanken nicht mit der Dimension weiter Liquidität in die Märkte pumpen, wie wir es in den letzten Jahren gehabt haben. Das nimmt Inflationsdruck raus. Der Arbeitsmarkt normalisiert sich auch einem anderen Blickwinkel. In den letzten Jahren haben einige Personen in vielen Industriesparten, ich habe gestern mit einem Unternehmer auch gesprochen, haben einige Personen ihre Jobs von sich aus auch aufgegeben, verlassen, haben dafür aber nicht unbedingt andere Jobs jetzt angenommen, sondern leben von ihren Ersparnissen. Die werden aber 2022, 2023 aufgebraucht. Neue Subventionen und Unterstützungen gibt es nicht. Das heißt, sie werden wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Wenn sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, nimmt das den Druck raus, dass die Lohninflation sehr stark steigen muss. VW hat zum Beispiel gestern gemeldet, dass sie global gesehen selbst in den Produktionen keine Inflationsproblematik sehen. Die Lieferketten normalisieren sich. Viele große Produzenten schalten sogar Zwischenhändler, die die Lieferkettenprobleme sogar noch verstärkt haben, aus, liefern direkt an die Kunden. Und VW selber hat keine Angst vor Lohninflation. In den meisten Ländern, wo sie die Produktionen haben, stehen ihnen eher Wartelisten an Arbeitskräften zur Verfügung als umgekehrt, dass sie keine Arbeitskräfte finden würden. Auch die technische Entwicklung global ist eher deflationär, weil dort auch die Preise eher nach unten gehen. Wenn die Lieferketten-Normalisierungen kommen, ist dieser Druck, der eineinhalb Jahre lang im Chipsektor aufgetaucht ist und wo es geheißen hat, naja, die technischen Lösungen, weil da so viele Chips drinnen sind, die werden nicht billiger, sondern eher teurer. Auch das ist ganz klar nicht nachvollziehbar in der Form. Sehr viele Unternehmen, große Player haben eigene Chip-Produktionen aufgebaut, mit denen sie diese Probleme lösen und die Preise weiterhin nach unten drücken können. Das heißt, wenn wir das also in der Form anschauen, dann sehen wir, dass hier die Entwicklung bei der Inflation nicht ganz so radikal erscheint im Moment, wie es noch vor Wochen prognostiziert wurde. Und wir haben bei den Videos und bei dem Podcast Ende letzten Jahres schon darüber gesprochen, dass die Hauptfrage sein wird, wie geht die Fed mit dem Druck der Masse der Wähler, es ist auch eine politische Frage, die ganze Inflationsthematik, wie geht die Fed damit um? Und der Jay Powell hat gestern ganz klar auch signalisiert, ja, liebe Leute, wir hören euch, ja, wir hören, wissen, dass die Inflation euch betrifft. Wir schauen, dass wir darauf reagieren, aber, und das ist ganz wichtig, wenn die Inflation übergangsweise tatsächlich ist, in dieser Größenordnung und auch wieder zurücksinken wird, dann ist ganz wichtig, dass die Fed diesem kurzfristigen Druck nicht nachgibt, auch die Europäische Zentralbank diesem Druck nicht nachgibt, sofort Zinsen erhöhen zu müssen, Liquiditätsunterstützung zurückzufahren, nur wegen der Inflation, weil damit die gesamte Wirtschaftsentwicklung auch viel, viel stärker wieder abgewürgt werden würde. Und wir haben auch damals gesagt, dass allein schon wegen der Basiseffekte die Inflation so bis Februar, März steigen wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Da werden wir Peak sehen und dann wird es erst wieder fallen. So wie es im Moment ausschaut, sehen wir Peak schon im Dezember und ab Januar, Februar könnte die Inflation Dynamik wieder fallen. Also das ist eine Geschichte, die sich hier weiterhin abspielt und wir werden es da beobachten. Gestern ist noch eine andere Thematik aufgetaucht und das wird sich heute im Podcast nicht ausgehen. Ich werde darüber dann später noch plaudern. Aber das zeigt, warum die Transformation in vielen Industriesparten so wichtig ist. Eine Transformation, die beobachtet wird, das ist in der Autoindustrie, in der Produktion. Ich nehme als einen großen Produzenten Ford her. Ford hat vermeldet, dass sie mittlerweile im letzten Jahr 20.000 E-Autos verkauft haben, alleine im amerikanischen Markt. Das ist in Summe aber nur 2% der Produktion von Ford. Man muss sich vorstellen, die haben jetzt noch 98% ihrer Produkte in einem Segment, das ja aus heutiger Sicht für die nächsten 5 bis 10 Jahre abgestellt werden wird müssen. Und weil die Verlagerung von den Verbrennungsmotoren sehr schnell Richtung LE-Mobilität und andere Antriebssysteme gehen muss. Ford hat also in den letzten Tagen davon profitiert, dass aus den Growth-Sektoren Richtung Value-Kapital geflossen ist, aber man muss das auch zu Ende denken. Das ist eine kurzfristige Geschichte und der Druck auf solche Großunternehmen, sich neu zu erfinden und zu transformieren, ist sehr, sehr groß, weil wie gesagt, die aktuellen Zahlen, die aktuellen Gewinne, die hier erwirtschaftet werden, kommen aus einem Bereich, der sehr wenig Zukunftsfantasie hat. Und auch im Banken- und Finanzsektor gibt es eine sehr interessante Transformation, die sich hier abspielt. Es gibt immer wieder große Investmenthäuser, Vermögensverwalter und auch schon mittlerweile Banken, die zum Beispiel verkünden und sagen, ja, wir werden, wenn die Nachfrage da ist, in den nächsten Jahren die Möglichkeit unseren Kunden anbieten, Produkte aus dem Kryptosegment kaufen zu können. Und das löst bei den Privatanlegern immer wieder so einen Reflex aus, dass die sagen, na ja, wenn die Banken da hineingehen, dann muss das ja gut sein. Und hier muss man immer wieder ganz nüchtern die Sichtweise der Finanzindustrie beleuchten. Die gehen in jene Bereiche hinein, wo man Geld verdienen kann. Punkt. Und verkaufen jene Produkte, wo sie die Möglichkeit haben, Margen zu lukrieren. Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten waren aus heutiger Sicht gesehen, diese klassischen Produktsegmente, Vermögensverwaltung, Aktienhandel, Fonds, ja, sehr interessant, weil dort sehr, sehr hohe Margen drinnen waren. Alleine wenn wir die Zahlen, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, wie viel interne Kosten mussten jetzt offengelegt werden, die man vorher in der Form nicht gesehen hat. Auch wenn man selber, so wie ich, seit 30 Jahren in der Finanzindustrie arbeitet, waren über Jahre und Jahrzehnte war das Gefühl da, dass zum Beispiel eine der größten Kostenpositionen, die der Kunde, zahlen muss, die Ausgabeaufschläge bei den Vertrieben waren. Und nach den Offenlegungen sind wir draufgekommen und haben gesagt, naja, diese Vertriebskosten, die machen in etwa 5-6% der gesamten Kostenbelastung aus. Aber auf jeden Fall so ungefähr Größenordnung technisch bis zu 85% der Kosten in diesen Produkten und in diesen Lösungen waren nicht die Vertriebskosten, sondern waren die internen, nicht offengelegten, sehr intransparente Kostenstrukturen der Industrie. Das ist offengelegt worden, da steigt der Druck. Auch die Vertriebe haben es immer schwieriger. Der Kunde sieht, ob der, mit dem ich kommuniziere, was der mich kostet, der kann immer mehr auch auf die Waagschale legen, ob der überhaupt das, was er mir da so bietet, ob mir das wert sein kann oder muss, was ich dafür zahle. Gute Berater gehen in die Auslage und preisen sich selber ein, weil sie einen Mehrwert liefern und damit auch keine Probleme haben. Also das verändert sich auf jeden Fall. Und was macht die Industrie jetzt? Naja, die schielt so mit einem Auge dorthin und zu schauen, wo hängen Früchte möglichst tief, wo kann ich leicht Geld verdienen, wo ist die Regulatorik nicht so scharf, wo ist die Transparenz nicht so brutal wie in der althergebrachten Finanzindustrie und das ist um die Kryptowelt herum, das ist die ganze Blockchain-Thematik herum und ich habe in einzelnen Gesprächen immer wieder so rausgehört, dass die Margen, alles was so in der Kryptowelt sich bewegt, die Margen im Vergleich zur klassischen Finanzindustrie bis zu 50- oder 100-fach höher sind als in der normalen Finanzindustrie. Das ist für mich auch die Erklärung dafür, warum sehr viele schwindliche und schwachsinnige und unglaublich auf Abzug aufgebaute MLM-Systeme rund um die Kryptowelt entstehen, weil dort sehr hohe Margen drinnen sind, die man dann dementsprechend verteilen kann und irgendwelche Vertriebsstrukturen damit finanzieren kann. Und das ist der Grund, warum immer mehr Player auch jetzt der Finanzindustrie in diese Richtung reingehen. Das ist deswegen entscheidend für den Privatanleger, dass man das versteht, damit man das nicht missversteht, wenn man hört, dass in diese Richtung große Investmenthäuser hineingehen. Das heißt nicht, dass sie damit den Kunden unbedingt was Gutes tun wollen. Nein, die Kundennachfrage befriedigen sie, weil sie daran sehr gut verdienen können. Das heißt, der Kunde muss in diesem Segment noch kritischer sein, wenn er diese Themen angreift. Und aus diesem Blickwinkel, so als Abschlussgedanke heute, gestern in einem Vortrag hat mich jemand gefragt, warum ich die Podcasts und die Videos und die Vorträge mache. Und spontan habe ich gesagt, das ist ungefähr für mich so, wie die Impfstoffe im Zusammenhang mit Covid. Ich helfe dem Immunsystem der Kunden, meiner Kunden, mit denen ich arbeite, Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Weil wenn Hintergrundwissen da ist, kann man nicht so leicht manipuliert werden, kann man nicht so leicht in irgendwelche schwachsinnige Produkte hineingelenkt werden. Und meine Podcasts, meine Videos, meine Gespräche, die Vorträge haben genau diesen Ziel, sind deswegen auch nicht darauf ausgerichtet, Lead-Generierung zu erreichen. Wenn neue Kunden daraus passieren, nice to have, okay. Aber viel wichtiger, die bestehenden Kunden immun zu machen, zu informieren, Hintergrundinfos zu haben, damit sie nicht so leicht dann von irgendwelchen Marketingthemen überrannt werden können. Ich hoffe, dass damit auch der heutige Tag interessant war. Die Liste ist groß, viele Themen sind da, über die wir noch reden könnten, aber das geht sich in so einem Podcast alles Gott sei Dank nicht aus. Deswegen hören wir uns morgen in der Früh wieder. Freue mich, schönen Tag, liebe Grüße, bis zum morgigen Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.